SWR Kultur Hörbuch. Der eiserne Marquis von Thomas Willmann. Es liest Udo Rau. Folge 21.
7. Zumindest einen Aspekt meiner Gier hieß ich mit offenen Armen willkommen zurück. Dem Trinker gleich, welcher nach Jahren der Abstinenz wieder eine Bouteille an seine Lippen setzt. Den Rausch der Arbeit. Vor mir, aus nichts denn totem Metall und wacher Geistesmacht, das bewegliche, wahrhafte Abbild einer menschlichen Hand erwachsen und werden zu sehen, dies ließ ein Feuer durch meine Adern laufen, wie es kein Branntwein aufreizender und schmeichelnder vermochte. Das erweckte in mir wieder jene so lange gemeuchelte und zurückgelassen geglaubte Empfindung einer Berufung, eines Sinns. Doch wie klein und zagend erwies sich all meine aufkeimende Ambition gegen jene, welche der Marquis uns erkoren. Diese begriff ich wahrlich erst, als ich ihm, es war noch nicht weit im neuen Jahr, die vollendete Frucht meiner ersten Mühen zum Augenschein gab. Im Frühlicht des Salons platzierte ich das gute Stück mit gehörigem Stolz vor dessen Auftraggeber auf das damastene Tischtuch. Mochte ich doch guten Gewissens behaupten, es sei seinem Vorbild mehr denn ebenbürtig. Nicht allein und schwierig genug, treu das Kabinettstück meines Vorgängers nachschaffend, sondern dazu allerlei subtile Verbesserung erdacht und erwirkt, die Bewegungen der Fingerglieder, des Handgelenks geschmeidiger, in ihren Abhängigkeiten voneinander der Natur ähnlicher gemacht. Der Empfänger betrachtete und betastete den leiblosen Arm in ausgedehnter Ausführlich und Gründlichkeit, ohne jedoch dabei tieferen Eindruck an den Tag zu legen. Er schien's äußerst zufrieden, jedoch lediglich zufrieden. »Das habt ihr vortrefflich gemacht«, war das gänzliche Fazit der langen Prüfung. Es wäre mir beinahe vernichtend gewesen, wäre ihm nicht der Satz gefolgt, »Nun also, Jakob, dürfen wir uns an die wahre Arbeit machen.« Freilich, was ich bisher geleistet, war lediglich das Herunterbeten von Konjugation und Deklination, welches man von einem Lateinstudenten erwartet, bevor er sich an den Cicero, Cäsar, Virgil macht. Was sollte der Marquis Begeisterung heischen darüber, dass ich das Fundament beherrschte all des Eigentlichen, welches folgen würde? Er hätte doch auch keinem Leonardo oder Michelangelo überschwänglich zu einer anatomisch korrekten Skizze gratuliert. Dies ist eine prächtige Imitation des Lebens, und dergleichen wollen wir gewiss noch das ein oder andere Mal versuchen und vervollkommnen. Doch unser wahres Ziel, das ist das Leben selbst, wo dessen erster, eigener, innerster Funken wohnt. Das, Jakob, das lasst uns ergründen. Er legte mein vermeintliches Meisterwerk, welches sich als Gesellenstück entpuppt hatte, behutsam zurück auf den Tisch und erhob sich dann, streifte seinen Hausmantel ab, schob den Hemdsärmel bis fast an die Schulter, nicht allein seinen unbefleischten Unterarm entblößend, sondern jenen noch leiblichen Teil vom Ellenbogen hinan, welcher rötlich und geschwollen erschien, bevor die Haut in jene Bleiche überging, welche uns Kellerbewohnern eignete. Es wird der Tag kommen, da wir genötigt sein werden, dies Kunstwerk zu reparieren, zu erneuern, zu ersetzen. Und geben wir uns nicht der einfältigen Hoffnung hin, wohl auch erweitern um einen Oberarm. Glaub mir, Jakob, mir ist kolossale Erleichterung, in euch wahrhaft den Mann gefunden zu haben, mir dann beizustehen. Ihr ahndet, welcher Verzweiflung ich bereits entgegentaumelte, als ich befürchten musste, nicht mehr dem Rechten zu begegnen. Doch wie ich sagte, diese bloße Nachbildung und Vortäuschung des Lebens ist uns notwendig zwar, doch ich fürchte, nein, ich weiß, sie wird mich auf die Dauer nicht retten. Auf welch Hilflosigkeit man sich zunächst auch geworfen findet, ohne Hand, ohne Arm, sie bedroht einen doch nicht unmittelbar am nackten Leben. Und sie hat doch den Vorzug, dass ihre Abhilfe eine Frage ist, zuvorderst der Physik, der Mechanik. Knochen, Muskeln und Sehnen, sie vermögen wir, wie ihr euch selbst bewiest, in den Grundprinzipien ihres Wirkens zu begreifen und nachzuschaffen. Doch was, wenn dereinst die Fairness in meinem Leibe sich nicht mehr mit meinen Extremitäten begnügt? Ich fühle es, Jakob. Sie lauert, unausgemerzt, noch immer in mir. Sie mag schlummern seit geraumer Weile, mag sich vorerst damit begnügen, an den Rändern ihres bisherigen Fraßes unentschlossen verharrend vor sich hinzuschweren. Doch sie wird wieder erwachen, und irgend Tages wird sich ihr schwarzer Hunger tiefer nach innen wenden, wird zu verzehren beginnen, was dort wahrhaft mein Leben antreibt und was sich der Begriffe aller gewöhnlichen Uhrmacherkunst entzieht. Und dann, Jakob, heißt es wahrhaft bereit sein. Dann geht es aufs Ganze. Und noch sind wir wohl, selbst von den Anfangsgründen jeder solchen Bereitschaft, noch recht entfernt. Er hielt mir seinen Ellenbogen unter die Nase, und ich wich unweigerlich zurück, ob des Hauchs ranzigen Eisens, rostenden Fleisches. Der Marquis jedoch, keineswegs beleidigt, sondern just bewirkend, was er bezweckte, griff nach meiner Hand und legte sie auf seinen rechten Oberarm, seine rechte Schulter, seine rechte Brust. Was, wenn es wandert, Jakob? Nur wenn wir dann das Leben begreifen, wirklich begreifen, in seiner innersten Alchemie und Metaphysik, dann haben wir, dann habe ich eine Hoffnung. Er zeigte mit seiner künstlichen Hand auf meine Beine, welche an den nun häufigen kalten und feuchten Tagen noch immer zeternd an ihre Blessuren zu gemahnen pflegten, auch wenn sich nur selten die Erinnerung eines Hinkens in meinen Gang schlich. Ihr habt es am eigenen Leibe erfahren, dass da mehr in den Gliedern wesen und wirken muss, denn eure mechanischen Gesetze. Was euch widerfuhr, hätte kein bloßer Automat je wieder zu heilen vermocht aus inneren Kräften. Und ihr habt freilich im Kriege erlebt, wie plötzlich und beiläufig ein Mensch in den Tod zu befördern ist. Aber war es euch nicht ebenso oft zu beobachten gegeben, wie zäh das Leben zu beharren vermag und wie schwerlich sein Sitz zu bestimmen ist? Gewiss, durchstoßt einem Menschen das Herz, trennt das Haupt ihm vom Rumpf und er hat seinen letzten Schnaufer getan. Doch hat auch meine Taschenuhr Rädchen, die den gesamten Gang zum Erliegen brächten, wenn sie zerbersten, ohne dass man ihnen deshalb zuspräche, in ihnen ruhe die Triebkraft des Ganzen. Jeder sah schon Hühner, welche vom Beil ihres Kopfes beraubt dennoch weiter herumliefen, als wunderte ihr Leib sich lediglich ob der unerwarteten Dunkelheit. Und euch müssen auf dem Feld der Ehre und Verheerung im Lazarett auch Männer genug zu Gesicht gekommen sein, denen der Schädel gespalten war, das Gedärm aus der Bauchhöhle spulte, denen die Kanonen den halben Leib zu Mus geschossen und die dennoch lebten, denen zwar das Leben allmählich verrann, aber eben nicht augenblicklich geraubt war, wie es einem Uhrwerke sein müsste. Ich wohnte einst der Hinrichtung des erbarmungswürdigen Narren Damien bei, welcher es in seinem verblendeten Wahn gewagt, den König anzugreifen, den heiligsten aller Leiber. Hatte mir für Wuchergeld einen Platz gemietet an einem der oberen Fenster der umstehenden Häuser. Und ach, hat man Damien seinen Frevel am eigenen Leibe büßen lassen. Stunde um Stunde währten die Martern, dass ich nach einer Weile bemerkte, dass am Ausguck neben mir ein offenbar gelangweilter Herr in zweiter Reihe hinter seiner Dame auf der Fensterstufe stehend die Gelegenheit nutzte und sich unter ihren Röcken zu schaffen machte, erstaunlich unbeeindruckt von dem Schauspiel draußen. Mit Zangen hat man dem Meuchler die Brüste abgezwickt und siedendes Öl und Blei hineingegossen, hat ihn regelrecht zerpflückt. Beim Vierteilen zogen ihm zwar die Pferde die Gelenke auseinander, dass es den Kerl aufs Kurioseste in die Länge dehnte, doch Muskeln, Sehnen, Haut wollten nicht reißen. Und lang dauerte es, bis man ein Messer gefunden und beigebracht, sie ihm zu zerschneiden. Nichts denn ein zerschundener Rumpf blieb ihm. Und doch hat er noch immer gelebt, hat mal seinen Schmerz herausgebrüllt, mal seine Henker angespornt, ihm die gerechte Strafe nicht zu versagen. Wo also saß das animierende Prinzip, welches ihm durch all dies den Lebensgeist erhielt? Und wie kann dann einen anderen, der gewöhnlichste Hieb auf das Haupt des Bewusstseins, wenn nicht gar des Daseins berauben. Wie kann manch anderer schlagartig verscheiden, obwohl er äußerlich eben noch wirkte wie das blühende, unversehrteste Leben? Dies Mysterium, Jakob, muss sein, was uns an- und umtreibt, muss sein, was in unseren Adern heiß und begierig fließt und uns den Hunger verleiht, welcher allein durch Erkenntnis zu sättigen ist. Von diesem Tag an war es dem Marquis gelungen, in mir einen neuen Eifer zu entfachen. Er war der Erste, vor dem ich mich wegen meines Strebens, das Lebendige in mechanischer Weise nachzubilden, nicht deshalb schämte, weil es so vermessen schien, sondern weil er mich erkennen ließ, wie klein und bescheiden ich noch gedacht. Solange uns nicht die schwarze Zauberei gelänge, dem Marquis einen wahrhaften neuen Arm wachsen zu lassen, war ich freilich nicht von meiner Werkbank befreit. Solange bedurfte es der Vervollkommnung meiner mechanischen Künste. Doch der Marquis rief mich nun auch immer öfter an die Stätten seines Forschens und Wirkens, jene anderen Kammern unseres Kellers, um nicht allein ihm zur Hand zu gehen, sondern um mich zuweilen in die Geheimnisse jenes anderen Wissens, welches er dort, die Natur als seine Lehrmeisterin, zäh und blutig gewann. Das Leben studiert sich da, wo es weilt, oder dort, wo es eben entfleuchte, sagte er, als er mich zum ersten Mal in die kleinere Kammer neben der meinen geleitete und meine Verblüffung bemerkte, dass ich dort keine Gelehrtenstube vorfand, sondern etwas, das glich einer Verquickung von Menagerie und Fleischerei. Denn wo ich Astrolabien, Destillen und Folianten erwartete, da kreuchte, flatterte und schwamm sämtlich Getier in Käfigen und Glasgefäßen. Und da trieben tot in anderen Behältnissen die Teile von, so hoffte ich, animalischen Leibern. Hier also war jene Bibliothek des Lebens, welche dem Marquis zum Studium diente und gleichsam über seine Schulter kibitzend auch meiner Wenigkeit. Ich wage zu behaupten, dass es manch ehrwürdige Professoren der Naturhistorie gibt, deren Bildung auf diesem Gebiete weniger umfassend war, denn es die meinige bald werden sollte. Was in den Wunderkammern und Menagerien der Adligen nur zu finden war, was Expeditionen aus ferner Welt brachten an exotischen Wesen nach Paris, Nashorn, Krokodil, Orang-Utan, Panther, es kam dem Marquis und meiner selbst vor die Augen oder, wenn es verschied, auf den Seziertisch. Nichts entging da seiner stets wachen Aufmerksamkeit und seinem bedingungslosen Einsatz von Einfluss und Geld. Doch die liebsten Tiere des Marquis, Grisette ausgenommen, welche gleichsam alle Rechte eines Mitglieds des Hausstands genoss und oft um unsere Beine strich mit einem mitleidigen Hochmut für all jene anderen Kreaturen, die ihm liebsten Tiere waren von sehr gewöhnlicher Art. Es waren die Echsen und die Hydren. Gleich was sich an außergewöhnlichen Geschöpfen rundum tummelte, stets fanden sich mehrere bauchige Glasglocken, an deren Wänden die flinken Reptilien herumhuschten oder in welchen die winzigen Süßwasserpolypen trieben. Muss ich euch erst groß verraten, was diese Wesen dem Herzen und Geist des Marquis so kostbar machte? Freilich war es die Fähigkeit der einen, ihren Schweif abzuwerfen und nachwachsen zu lassen, und die ungleich wundersamere Gabe der anderen, noch aus dem kleinsten, zerr- und abgeteilten Fetzen wieder zur Kreatur zu werden, ganz und heil. Ich vermag nicht zu sagen, wie viel Echsenschwänze der Marquis oft mit dem in diesen filigranen Dingen unerwartet geschickten Mael als gehorsamem Sekundanten abzupfte, abschnitt, abschnürte, doch müssen's gewiss eher Hunderte gewesen sein, denn Dutzende. Er sezierte die abgestorbenen Schweife, sezierte, tot wie lebendig an den Tisch gespießt, die Tiere in jedem Stadium, vom frischen Verlust bis zum gänzlichen Nachwachsen, nahm ihnen wieder die erneuerten Glieder und wiederholte die Prozedur, beraubte sie ihrer Füße und Beinchen, zu sehen, ob selbige denn nicht ebenso mirakulös zu heilen vermochten. Er ließ nichts unversucht, dies Wunder der Regeneration zu übertragen. Fütterte die abgestreiften Echsenschwänze an Kröten und Ratten, mahlte, getrocknet, zu Pulver sie und gab's als Lösung zu trinken, rieb's in frisch geschnittene Wunden, verfuhr dergleichen mit Echsenleibern, mit Echsenblut, injizierte das Letztere den anderen Tieren in ihre Adern. Doch alles vergeblich. Wir fanden sie nicht, die Essenz, mit welcher traktiert auch ein Ratten, ein Hundeschweif nachwachsen würde, geschweige denn eine Pfote, ein Bein, ein Menschenarm. Doch waren die Heilkräfte der Echsen freilich gegen jene der Hydra, wie die Wanduhren aus meiner Kindheit vor den Taschenchronometern des Meister Beitz. Bestenfalls taugen zu groben Vorstudien der ersten Prinzipien. Allerdings waren selbst die größten Polyplein kaum länger denn eine Fingerkuppe, waren filigran, diaphan und mussten im Wasser verharren. Und so war's mühsames Werk, sie unter Vergrößerungsglas oder Mikroskop zu inspizieren und manipulieren. Gewiss hatte der große Tremblay mehr denn nur Vorarbeit geleistet, hatte der Marquis dessen Memoire so gründlich studiert, dass er immer wieder deren Worte vor sich hin murmelte zu dem, was er nun selbst in Natura nachzusehen vermochte. Doch misstraute der Marquis selbst in der ehrlichsten Hochachtung allem, was er nicht mit eigenen Augen schaute, und übertrafen seine Kühnheit und Dringlichkeit der Erkenntnis, seine Bereitschaft zur Blasphemie weitaus jene des frommen Hauslehrers. So sah er sich dazu verdammt, einerseits des letzteren Experimente zu wiederholen, zu übertreffen andererseits. Doch was er auch wagte, außer Hunger, Salz, Gift, außer Feuer und anderer chemischer Methode, fand sich kaum ein Weg, diese Tiere zu Tode zu bringen, wenn man sie nicht vollends zermalmte. Aber genauso wenig gelang es uns, dieser erstaunlichen Lebensfähigkeit ihr Geheimnis zu entreißen. Wie vielfältig wir die Wesen auch in Stücke schnitten und zerrten, sie erwiesen noch größeren Reichtum an Einfällen, ihre ganze Gestalt zurückzugewinnen. Sie schlossen jede Wunde, fanden sich aus ihren Teilen wieder zusammen, ja wuchsen von unbedeutendstem Abschnitt wieder zur Kreatur. Aus den Bruchstücken eines Polypen mochten mehrere vollständige werden und aus denen mehrerer Tierchen vereint doch nur eines. Und nicht minder verblüfften sie alles Bemühen, ihre Fortpflanzung in einfältiger Gewissheit zu ergründen. Mal knospten und teilten sich diese durchscheinenden Röhren mit ihren wogenden Haupttentakeln aus freier Eingebung und machten sich aus einem zu zweien. Mal nahmen sie männliche oder weibliche Züge an, sich zu paaren, mal sprosten an einem Wesen zugleich die widersprechenden Merkmale der Geschlechter, um sich selbst zu befruchten. Wie vermochte es der gute Tremblay nur, so frommgläubig zu bleiben, nach allem, was er erkannte? Schüttelte der Marquis oft sein Haupt. Sein Glück muss sein, dass er zu wenig versteht von der menschlichen Anatomie. Denn freilich, seine Polypen sind niederste Tiere, ihm ganz fern und fremd der Krone der Schöpfung. Was ficht es ihn an, wenn Gott sie offenbar nicht machte als Mann und Frau? Wenn sie die Zahl ihrer Leiber verwirren, solange er die Zahl ihrer Seelen stets zuverlässig null glaubt. Doch wenn es sie gibt, die grundsätzliche Scheidung des Menschen von allen Tieren, dann fand ich sie in den Körpern noch nicht. Unter den Säugetieren herrscht auf dem Seziertisch doch immer eine Verwandtschaft. Und wo immer ich einen Bruch zu erkennen meinte zwischen den Gattungen, da fand sich früher oder später ein vermittelndes doch. Wenn aber die Natur der Hydra all dies Gestaltwandlerische zugesteht, weshalb verwehrt sie es allen anderen Geschöpfen? Weshalb verwehrt sie es dem Menschen? Es mögen sich die Gelehrten streiten, ob jedes Wesen zur Gänze angelegt ist, im Samen oder im Ei. Doch was zählt's? Solange sie sich einig sind, dass stets in einem von beiden bereits alle Gestalt schlummere. Wie nun aber geht dies zusammen mit dem, was wir bei den Polypen mit eigenen Augen sahen? Ob beseelt oder nicht, spottet es nicht auch dieser Lehre, wenn ein Wesen viele zu sein vermag und vieler Wesen Teile wiederum eines? Sollen wir glauben, dass die Schöpfung in Unachtsamkeit, in kauzigem Witz, just diesen unscheinbaren Nesseltieren die einzige Ausnahme gestattete? Oder sind sie die offenbare Verkörperung des ersten Zweifels, welcher, weitergesponnen, die gesamte Grundüberzeugung ins Wanken bringt? Dergleichen pflegte der Marquis sich bei mancher Gelegenheit in Wallung zu reden. Doch nicht im bloßen gelehrten Disput, welcher sich ereifert an der Gefahr für die Reputation dieser oder jener Doktores und den Wert dutzender ehrwürdiger Schriften. Je länger er die stoischen Tierchen in ihrem wässrigen Element studierte, je mehr trieb den Marquis dieses um. »Jakob, ich habe noch nicht eine Hydra sterben sehen. Freilich, geschenkt, wenn wir sie verhungern ließen, wir sie vergifteten, dann waren auch sie wehrlos gegen den Tod. Doch gebt ihnen Nahrung, gebt ihnen gesunde Umgebung, und ihr werdet sie nicht altern sehen. Nicht jedenfalls, soweit ich zu sagen vermag, in der bescheidenen Spanne unserer Menschenleben. Ist's möglich, dass sie auch die Ausnahme sind gegen das große Gesetz, dass alles vergänglich sei und alles einst sterben müsse, aus sich heraus? Ihr selbst habt erlebt, was wir diesen Kreaturen alles antaten, nur um sie zu neuem, unversehrtem, oft gar vervielfachtem Leben auferstanden zu finden. Und noch erkundete niemand das geringste Zeichen, dass sie sich für die Wunden der Zeit empfänglicher, empfindlicher zeigen. Denkt nur, Jakob, wenn sie wahrhaft nicht stürben, wenn es Tiere gibt, denen die Natur das gestattet, wenn das große Gesetz so groß und ehern und allgültig nicht wäre, wenn es nur Willkür wäre, dass es uns Menschen gegenüber so streng ist, so ausnahmslos, wenn die Natur sich überreden ließe oder zwingen, jenes, was sie diesen Tentakeltierchen erlaubt, auch dem Mensch, auch uns zuzulassen. Und er starrte mich an mit einer gleißenden Verquickung von Verzweiflung und Hoffnung in seinen Augen, als läge es an mir, darüber zu befinden. 8. Doch ich seh's in euren Äuglein, dass sich ein Unwohl einschlich in euer Lauschen, dass ihr mir nicht mehr gar so gewogen sein mögt. Und ich merkte auch jenen Moment, da dies seinen Anfang nahm. Es war, als ich eure Artgenossen erwähnte, denen unser Keller ebenfalls Kerker war. Ja, ich gestehe es euch gern noch einmal in Deutlich und Ausführlichkeit. Wir hielten Tiere aller möglichen Gattungen als unsere Gefangene, darunter allemal auch Ratten. Und ja, wir opferten viele davon auf unserem Blutaltar der Erkenntnis. Verurteilt uns dafür, wenn ihr mögt. Ich werde der Letzte sein, der beharrt, damit tätet ihr Unrecht. Erspart euch und mir allein jene Blicke der Verblüffung und des überheblichen Vorwurfs. Ich kann euch versichern, dass ihr euch nicht aufschwingen werdet, mir als Erste eine Stimme des Gewissens einzuflüstern. Diese Zwiesprache hielten der Marquis und ich selbst, und wir hielten sie so oft wie lange. Was wir taten, das taten wir sehenden Auges. Wir mögen grausam gewesen sein und ohne Gnade, doch zumindest in jenen ersten Jahren, da wir der Vernunft dienten und nicht der Verzweiflung, waren wir nicht ohne Mitleid. Und waren grausam, waren gnadenlos, nie leichtfertig, nie ohne Überzeugung höherer Gründe. Es war uns das Leiden der Kreaturen eine kostbare Währung, welche wir nicht verschwendeten, wenn wir uns im Tausch nicht Erkenntnis von ähnlichem Wert erhofften. So heilig auch dem Marquis der eigene Augenschein war, und so scharf und zersetzend sein Zweifel allüberall anzugreifen wusste. Er gab sich jede aufrichtige Mühe, alles, was aus dem Korpus der Bücher zu lernen, was in der Öffentlichkeit der Seziertheater der Académie Royale des Sciences zu schauen war, nicht ohne Not in der Abgeschiedenheit unseres Kellers an Erkenntnis wie leiblichem Leid lediglich zu doppeln. Und wenn der Marquis oft mit grimmig entschlossener Miene im geöffneten, versehrten Leib eines brüllenden, wimmernden, sich windenden Wesens herumfuhrwerkte, scheinbar ohne jede Achtung der manifesten Pein, und er Erlösung erst, jedoch auch sogleich gab, wenn er die letzte Faser an Wissen herausgefieselt, die hier zu holen war, so war dies, weil er lieber die Qual einer ohnehin nicht mehr rettbaren Kreatur verlängerte, denn ein weiteres Tier zu opfern. Und man sah ihm, bleich und zitternd, danach an, dass er keineswegs unberührt war. Eines besonderen blutigen Tages, da Mael hereingestapft kam, die ausgeweideten Überreste eines Straßenköters von unserer Werkbank zu schaufeln, und der Marquis seine Hände und Arme, den fleischlichen wie den metallenen, bis weit über die Ellenbogen in einem Zuber reinwusch, bleicher denn gewohnt im Antlitz, da fragte ich ihn, ob er denn für unser Tun eines höheren Richters Strafe fürchte, und fragte ihn in wahrhafter Ungewissheit, denn so spitzgeistvoll er sonst gegen solche, wie er es nannte, Aberglauben wetterte, so sichtlich trieb ihn ein Unbehagen um. Der Marquis lachte voll trauriger Bitterkeit. Oh, wie ersehnte ich mir oft einen solchen Glauben! Wie viel leichter wäre doch alles, wenn uns wahrhaftig die ewigen Gesetze von jenseits gegeben wären und uns nichts bliebe zum Auftrag, denn die Entscheidung, ihnen zu gehorchen oder sie zu übertreten und dann um Vergebung zu flehen. Dabei jedoch immer zu wissen, ob man Recht hat oder übel. Ach, Jakob, was wäre dies schlicht, und wie bereitwillig nehme ich meine Strafe an, verstünd ich so einfältig mich für einen Sünder. Doch nein, so viel großartiger verhält sich's und so viel grausamer. Ich bin zutiefst überzeugt. Wir sind frei. Frei, Jakob. Niemand, kein Vater, kein König, kein Gott setzt uns die wahren Schranken. Niemand außer uns selbst. Doch wir setzen sie uns aus Vernunft und aus Empfinden für die anderen Menschen, die anderen Geschöpfe, aus Hochachtung für ihre Ebenbürtigkeit. Oder wir tun es nicht, all dies missachtend. Und also stehen wir ein, stehen ganz allein ein für all unser Handeln, sind wahrlich verdammt zu eigenem Gewissen und eigener Entscheidung. Niemand nimmt uns auch nur ein Jota der Bürde. Für was wir tun und für alles, was wir damit anrichten, trägt niemand außer uns, uns ganz allein, alle Verantwortung, alle Schuld. Der Marquis atmete tief. Er wies auf die Bank, da eben noch der Kadaver lag des Hundes. Was wäre diesem Geschöpf in den Straßen Paris schon für ein Schicksal beschieden gewesen? Hunger und Kälte und feine Herren, welche ihm mit dem Gehstock den Buckel entzwei dreschen, dass es wimmernd im Gossenkot verendet. Nichts wäre geblieben von ihm. Wenigstens hatte bei uns es noch einmal Futter und Wärme, und wenigstens hat es uns dem Begreifen der Blutzirkulation dies kleine, ach so kleine Stück weitergebracht. Und doch, mich wird sein Blick heute in den Schlaf, den Traum verfolgen, und ich werde das Blut an meinen Händen riechen. Vor die Wahl aber gestellt, würde ich das nämliche Todesurteil aufs Neue fällen. Er tat einen Seufzer. Es tun sich die Leute leichter, deren Glauben unerschütterlich ist ins Göttliche, macht euch die Erde untertan, die sich von einem Schöpfer erhoben meinen über alles. Ihr erinnert euch? Ich gab euch die Schriften des Dr. Hunter aus London, dem für sein Wirken keine irdische Strafe beschieden, denn Ruhm und Ansehen und die Frucht der Erkenntnis. Nun, ich war einst zu Gast bei ihm, als er die Lymphen erforschte. Ich erinnere wohl jene Demonstration, welche das wahre Verständnis der Lactealen in die Welt zu tragen half. Ein streunender Köter wie jener war's. Erneut zeigte er auf die blutige Lache vor uns, dem Hunter es abtrotzte, abquälte. Ich drängte mich mit Hunters Schülern, mit den anderen vornehmen Geladenen in die Sezierstube, als der gute Doktor das knochendürre, räudige Tier an einem Strick hereinführte. Struppig verklebt war das Fell und voll kahler Stellen, und nichts schien diesem Tier draußen in den Gossen noch Erwartung auf Überleben zu versprechen, denn der Eindruck, dass es sich offenbar schon länger gegen alle Wahrscheinlichkeit ins Leben verbissen hielt. Man hätte meinen mögen, sein Dasein hätte ihm ein tiefes Misstrauen beigebracht gegen alles und jeden, und in der Tat sträubte der Hund sich, knurrte, sobald ihn die geballte Witterung traf unseres Schweißes, unserer Neugier und Nervosität. Doch zu Hunter schien er seltsamerweise ein Vertrauen, eine Unterwürfigkeit gefasst zu haben. Der Doktor strich ihm übers Haupt, der Hund blickte zu ihm auf, und Hunter lächelte ihm zu und sprach beruhigend: »Es ist alles gut.« Und das Tier ließ sich klaglos zu dem Tisch in unserer Mitte führen. Die Blicke, die Sinne des Marquis drangen nun merklich nicht mehr bis in das Jetzt unseres Kellers, sondern waren in jenem Tag in London verhaftet. Zu spät verstand der Hund den Verrat. Hunter hatte ihn hochgehoben, ihn auf dem Tisch halb auf dem Rücken liegend aufgesetzt, und bis das Tier begriff, dass der Dunst von altem Blut aus dem getränkten Holz unter ihm aufstieg und was die Stricke und Gurte bedeuteten, welche man ihm um den Leib zurrte, da war es schon hilflos. Und all sein Winden und Winseln, all sein Fletschen und Kläffen und Schnappen, ganz vergebens. Ich schwöre euch, Jakob, es war der Zorn einer tiefen Verletzung, Enttäuschung in den Augen dieses Köters, wie er auf Hunter starrte. Der aber achtete dessen mit keinem Wimpernschlag mehr. Alle vorgetäuschte Sorge um die Kreatur war verflogen, und mit behendem, beherztem Schnitt schlitzte dem Hund er die Bauchdecke auf. Alle blickten aufs herausgleitende Gedärm, blickten, wie uns von Hunter geheißen, auf das immer schnellere Schlagen des Herzens. Zweifelsohne eine Folge der Pein und Furcht, Gentlemen, blickten auf die gräuliche Schlinge des oberen Darms, welche Hunter hervorklaubte, um dort einen weiteren kleinen Schnitt zu setzen und aus dem bereitstehenden Kännchen erwärmte Milch in das Loch zu gießen. Alle erkannten, was wir erkennen sollten, dass allein die Lymphen, nicht aber die bläulichen Adern bei dieser Prozedur sich weißlich färbten. Alle starrten, als Hunter den Versuch mehrmals wiederholte, die Eingeweide zurück in die Leibeshöhle stopfte, um durch die Wärme die Absorption des Fetts zu begünstigen und sie wieder hervorkramte, bis endlich das Gedärm barst und der Hund sterbend Erlösung fand. Ich aber, Jakob, ich schaute wieder und wieder dem Tier in die Augen, sah dort, mir mögen unsere Gelehrten und Theologen dozieren, was sie wollen, von der Unbeseeltheit aller Kreatur außer des Menschen, sah dort wahren Schmerz und wahres, urtiefes Unverständnis, was man ihm da antat und weshalb. Wenn uns etwas verdammt, Jakob, dann ist es kein Gott. Dann sind es jene Augen, jener Blick. Und doch bin ich überzeugt, wie ihr täglich erlebt, dass Hunter letztlich das Rechte und Nötige tat, dass die Menschheit gewann an seinem Handeln, an jenem Opfer und an dem, was wir daraus lernten. Dies, Jakob, dies ist meine Furcht, dass wir das Rechte, das Nötige tun und uns damit dennoch verdammen. Verdammen allein vor uns selbst und vor unserem Gewissen. Unser Frevel, so es denn einer war, erschöpfte sich allerdings nicht allein im Lesen der blutigen, rätselhaften Schrift der Tierleiber. Ebenso entzifferten wir auch jene der Toten. Sie waren uns in der Bibliothek der Natur die arkanen, doch zugleich unverzichtbaren Bände. Was wir an den anderen Kreaturen lernten, das war uns wie die Exegese einer Übersetzung, weil der wahre Text nicht zugänglich war. Denn an den Menschenleibern vermochten wir das Leben freilich in dessen Abwesenheit nur zu ergründen. Es hat aber ein Leichnam eine so tiefe, so grundtiefe Verlassenheit, wie sie kein Schlaf, keine Ohnmacht je ahnden ließe. Es ist etwas anderes, denn nur ein Fehlen von Wachheit, von Bewegung und Geist. Es ist ein Verschwinden von jeglicher Spannung, ist, als sinke und lauge etwas aus Muskeln und Haut ins Nichts des Äthers. Oft heißt es, einer sähe so friedlich aus im Tod. Doch mir dünkt das Hohn. Dann haben auch Steine ihren Frieden gefunden, haben's dieser Krug, dieser Napf, nur weil sie nicht kämpfen. Dieser Frieden, das ist kein errungener Sieg. Das ist die Vernichtung von jeglichem Willen, von allem, was eine Befriedung zu empfinden vermöchte. Die ersten Male, da ich dabei stund, als der Marquis die Schnitte setzte an einer frischen Leiche, von der Kehle bis zum Gemächt hinab, als er den Brustkorb aufstemmte, die Kopfhaut löste und über das Antlitze stülpte, den Schädel aufzusägen, Da musste ich mich abwenden, musste den Keller fliehen an die frische Luft. Trotz aller Gräuel, derer ich während des Kriegs ansichtig ward. Doch es war nicht der Ekel vor Fleisch, Blut, Gekröse, welcher mich da anfasste, den hatte ich lang abgelegt. Und es war nicht das Grausen ob dessen, was wir einem Menschenleib da antaten. Auch da war ich andere Grausamkeiten gewohnt, welche man mit niedereren Gründen fühlenden Lebenden widerfahren ließ. Nein, es war ein seltsamer Taumel, weil diese eben noch erkennbar menschliche Gestalt sich so augenblicklich wandelte in etwas, das man in einer Fleischerei vorfinden mochte. Und ich dabei begriff, dass es keinen Wandel gab. Dass dem leeren Gehäuse nichts, denn der Schleier der heilen Haut zuvor noch einen anderen Anschein verlieh. Und dass ich nicht vermochte zu sagen, was die Lebenden, was meiner selbst, im Grunde von dem unversehrten Leichnam unterschied. Es war, als überkäme einen Vogel im Fluge die Erkenntnis, dass er nicht weiß, was ihn in den Lüften hält. War die Angst, dies Geheimnisvolle könne jeden Augenblick so grundlos und unergründlich, wie es existierte, auch verschwinden und nichts den Sturz in die Tiefe aufhalten. Soll ich's mit Genugtuung oder Entsetzen berichten? Über diesen Taumel durch Gewöhnung zu obsiegen, bot sich mir reiche Gelegenheit. Der Toten gibt's, wie eben gesagt, genug in Paris. Und unter ihnen genug auch, welche niemand vermisst. Es war, zumal wenn es an Geld und Verbindungen nicht mangelt, keine so große Kunst, Okkupanten zu finden für das letzte und harte Ruhelager auf dem Seziertisch. Gerade im Sommer, wo die Königliche Akademie der Wissenschaften wegen der Wärme ihre Leichenöffnungen aussetzen muss, waren Henker, Gefängnisse, Spitäler uns eifrigen Abnehmern wohlgewogen. Und auch sonst fand sich immer eine bettelarme Familie, welcher ein Monat Brot vor Totenweihe und Ruhe ging. Ließ sich zur Not mit wenig Geduld in den Gossen ein Verschiedener aufstöbern, welcher Passanten und Polizei nur wie Unrat galt. Und wenn es doch Wochen gab, da sich partout kein Leichnam auftun ließ, jedoch unsere Wissenschaft dringlich nach der Schau mit eigenen Augen am Menschenleib verlangte, dann mochte des Nachts wohl an unserer Dienstbotentür ein vereinbartes Klopfzeichen klingen und ein kleiner Lederbeutel hinaus, ein schwerer Leinensack aber hereingereicht werden, ohne weitere Fragen. Was wir gewannen aus all dieser Opferung, all dieser Fläderei? Wir gewannen gleichsam ein Wissen, wie es einer gewönne, der schon lange gebannt den Lauf der Zeiger einer Taschenuhr zu ergründen suchte, doch noch nie deren Gehäuse öffnete, und der nun Deckel abhob und Zifferblatt und mit nichts denn aus zweiter Hand aufgeschnappten, teils missverstandenen Anfangsgründen der Uhrmacherei gewappnet, doch mit wachem, begriffsfreudigem Verstand Rädchen um Rädchen herausoperiert und studiert. Sprich, es wuchs, Schritt um winzigen Schritt, mit nur seltenen, plötzlichen Sätzen gesegnet, unser Wissen, unser Begriff von der Mechanik der Menschen, von ihrer Chemie, vom Ineinandergreifen der Muskeln, Gelenke, Sehnen um das bewegliche Gerüst des Skeletts, von der Mischung und Wirkung der Säfte und ihrem Kreislauf durch den Leib, von Gleichheit und Unterschied der Gattungen wie der einzelnen Kreaturen, von den zahllosen Möglichkeiten der Verletzung, Erkrankung, Zerstörung, all des heiklen Zusammenspiels. Wir sanken des Nachts, wenn nicht erst in den Stunden des frühesten Morgens, oft erschöpft in den Schlaf, in dem Bewusstsein, dass, was wir und einige wenige andere auf der Welt in jenen kurzen Jahren erkannten, weit übertraf, was die abendländische Menschheit in ihrer gesamten vorherigen Geschichte zusammengetragen an Verständnis der lebenden Wesen. Und doch plagte uns nicht seltener das Gefühl, das Entscheidende nicht zu wissen, hinter einem Vorhang gehalten zu werden und abgespeist mit Ablenkung von der heiligen Wahrheit. Es war uns, wie es jenem vorhin bemühten Studenten der Uhrmacherkunst sein musste, wenn er bei all seinen klugen Stochereien die Feder nie traf, ihm das Geheimnis auf ewig verborgen blieb, jener antreibenden Kraft, welche den Mechanismus erst in Bewegung versetzte, zum Leben erweckte.